auf ein Fluchtachterl. Mit Alexander Raffiner.
Und Katharina Schell, die stellvertretende Chefredakteurin der APA Austria Presseagentur, ist heute zu Gast auf ein Fluchtachterl. Katja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und schön, dass du da bist.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Liebe Katja, wir haben uns ein bisschen was vorgenommen für heute. Wir werden über Journalismus reden, wir werden über KI reden, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Aber ich würde gern, bevor wir ein bisschen in die Gegenwart schauen und auch in die Zukunft einen Blick zurückwerfen, wir beide kennen einander ja schon relativ lange. Wir waren einige Jahre Kollegin und Kollege in der APA, in der Austria Presseagentur. Damals waren wir noch jung genug, du bist es heute immer noch, um in der Austria Rookie-Gruppe im Einsatz zu sein. Kannst du dich noch erinnern, was damals eigentlich der inhaltliche Aufschlag war, warum wir uns damit oder worüber wir uns damit beschäftigt haben? Das war im Jahr 2009. Was waren da so unsere Themen? Kannst du dich noch erinnern?
Ich kann mich noch erinnern, jetzt nachdem du mich daran erinnert hast. Die APA hat sich damals tatsächlich getraut, ihre Strategieentwicklung an vergleichsweise junge Kollegen und Kolleginnen einmal zu übergeben. Und wir haben, glaube ich, eine ziemlich intensive und coole Szenarienarbeit hingelegt. Das war eigentlich eine lässige Truppe, muss man sagen.
Das war wirklich eine lässige Truppe. Wir haben uns damals Gedanken gemacht, wie schaut denn die Zukunft oder wie könnte die Zukunft einer Nachrichtenagentur ausschauen? Und einer der Anlässe, wenn ich es richtig im Kopf habe, hilf mir weiter, war der 15. Jänner 2009, wo das erste Mal ein Tweet schneller war als jede Nachrichtenagentur der Welt. Das war damals, wo der Flieger im Hudson River gelandet ist. Das war so ein bisschen der Anlass, wo man sich das erste Mal Gedanken gemacht hat. So, und was bedeutet das für uns als Nachrichtenagentur, oder?
Ja, es ist im Nachhinein betrachtet irgendwie ein bisschen lieb, dass wir uns über sowas Sorgen
voll süß,
gemacht
gell?
Haben. Ja, weil Jahre später, erst Jahre später interessanterweise, haben wir mit Fake-News-Debatten und der Erkenntnis, wie viel digitale Desinformation uns genau diese Entwicklung gebracht hat, überhaupt uns nicht mehr Sorgen gemacht, dass ein Medium oder eine Nachrichtenagentur vielleicht 30 Sekunden langsamer ist als ein Tweet, aber dafür stimmt es nämlich das, was die Agentur schreibt. Das war aber etwas, das wir in unseren Szenarien damals zumindest auch schon angetönt haben, das kann ich mich erinnern. Ja.
Katja, wie gesagt, wir waren einige Jahre gemeinsam bei der APA im Einsatz, wobei du bist journalistisch immer schon tätig gewesen, ich war ja Key-Account-Manager. Ich habe das immer sehr genossen, auch den Austausch mit dir. Also ich habe jede Besprechung, die ich gehabt habe im Marketing und Sales, auch immer im Newsroom gemacht, einfach um diese, ja, um die Stimmung auch dort einzusagen. Was ich tatsächlich nicht weiß, wie bist du zur APA gekommen? Was hast du davor gemacht und wie lange bist du jetzt eigentlich schon dabei? Erzähl uns ein bisschen deinen Werdegang und deine Geschichte.
Ich bin schon sehr lange bei der APA. So lange, dass man mich schon Urgestein nennen kann. Das ist ja sozusagen dieser Adelstitel, den man bekommt, wenn man lang genug beim Unternehmen ist. Allerdings kann ich für mich in Anspruch nehmen, dass ich die APA zwischendurch mal verlassen habe und wieder zurückgekommen bin. Da gibt es nicht so viele, muss man sagen. Ich bin 98 als freie Mitarbeiterin zur APA gekommen. Das war damals der übliche Einstieg in den Journalismusberuf. Die 90er Jahre waren eine Zeit, in der es keine formale auf TCM Universitätslevel oder anderen vom Journalismusausbildung gegeben hat. Es gab ein paar Kollegs und Lehrgänge, aber das war eigentlich nichts, das ich mir antun wollte. Ich wollte immer Journalistin werden, habe deswegen nie Publizistik studiert und bin eigentlich über einen klassischen Spätstudijob, sage ich, in den Journalismus und in die APA gerutscht. Nach einigen Jahren als freie Mitarbeiterin bin ich dann Medienredakteurin geworden. Das habe ich einige Jahre gemacht bei der APA und habe über Medien berichtet. Eine Metaperspektive, die mir sehr getaugt hat und ich finde nach wie vor eine der wichtigsten Journalismussparten. Dann habe ich, wie gesagt, die APA verlassen, habe einen Abstecher zum Kurier gemacht und war dort stellvertretende Kulturleiterin und bin kurz bevor wir uns dann noch näher kennengelernt haben, zurückgekehrt zur APA, wo ich dann von 2008 bis 2016 die Innenpolitik geleitet habe, was eine sehr spannende Aufgabe war. Und warum bin ich zur APA gekommen als Studijob? Das stimmt nicht ganz. Ich habe nämlich schon davor eine Medienvergangenheit gehabt. Das ist etwas, das mich nach wie vor eigentlich immer noch sehr stolz macht, dass ich in den 90er Jahren mit dabei war im Gründungsteam vom Freien Radio in Wien, Orange 94.0.
Das habe ich auch nicht gewusst.
Ja, also das waren sozusagen meine journalistischen und meine Medienwurzeln sind tatsächlich Grassroots, könnte man sagen. Ja. Also das Freie Radio als Community-Sender, das haben wir aufgebaut damals und ich habe das erst verlassen, als ich bei der APA als Medienredakteurin angestellt war, weil das natürlich nicht vereinbar war, gleichzeitig Herausgeberin eines Mediums zu sein und darüber zu berichten. Ja, und seit 2016 bin ich nun in der APA-Chefredaktion. Eben nach ca. 8-9 Jahren Innenpolitik hat es mir ehrlich gesagt doch wieder ein bisschen gereicht mit der Politik. Ich habe ein paar Kanzler erlebt und ich habe gemerkt, Zeit fürs Neues. Und in der Chefredaktion bin ich seitdem schwerpunktmäßig, sage ich mal, für Innovationsthemen im Bereich Digitales und digitale Transformation, also das Thema, das ja die Medienbranche jetzt schon hinlänglich lange beschäftigt, zuständig.
Und genau dafür ist auch das Fluchtachtel da. Wir haben einige Jahre gemeinsam verbracht und gearbeitet, aber das habe ich auch so nicht gewusst. Danke dir für den Einstieg. Katja, ich glaube, das war schon ein guter Aufschlag. Ist mir bewusst, große Frage und auch großer Zeitraum, aber wenn wir sagen, 2009, die APA Rubik war, da ist Twitter, was machen wir? 2016 bist du in die Chefredaktion gekommen. Ich habe nachgeschaut im Vorfeld, 2017 ist der Begriff Fake News das erste Mal in den Duden aufgenommen worden. Heute haben wir 2024 und wir werden über künstliche Intelligenz auch sprechen. In diesen letzten, bald 15 Jahren, wie hat sich die Arbeit verändert im Newsroom? Was ist dazugekommen, was ist weggekommen? Was sind so die für dich als Journalistin die Meilensteine?
Also für mich persönlich als Journalistin, weil ich schon so lange bin und weil ich schon alt genug bin dafür, sind die Meilensteine, gehen die noch viel weiter zurück? Ein Meilenstein ist ein Internetbrowser. Ja. Also in meinen allerersten, ich sage jetzt einmal Monaten in der APA, gab es keinen Personal Computer mit einem Betriebssystem. Da gab es noch gute alte Terminals mit, ich glaube, oranger Schrift auf schwarzem Hintergrund. Binnen 3 Monaten hatte ich eine Dioptrie mehr, weil es war einfach ganz schrecklich für die Augen. Und dann kam das Internet, privat natürlich war ich da viel früher dran. Das Internet dann eben auch als journalistische Quelle, das Internet als zusätzliche Distributionsplattform und das Internet als Thema, über das man spricht. Ich sage immer, im Jahr 2000 habe ich geschrieben, XY hat jetzt auch eine Website. Im Jahr 2005 haben wir geschrieben, oder nein, eher 2010 haben wir geschrieben, XY ist jetzt auch auf Facebook. Im Jahr 2013 haben wir geschrieben, XY ist jetzt nicht mehr auf Facebook. Irgendwann haben wir dann geschrieben, XY hat so und so viele Follower auf Twitter und irgendwann haben wir geschrieben, Elon Musk macht Twitter kaputt. Ja. Und man sieht aber schon, dass sehr viele dieser Meilensteine, die den Journalismus beeinflussen, nicht nur worüber wir schreiben, sondern wie wir es tun, Technologie sind. Also ich glaube, dass die letzten 20 Jahre mit diesen Stationen, ich sage mal Internet, Social Media, also Web 2.0, Social Media, Smartphone, Social Media Plattformen als Distributionskanal bis hin eben zu KI, die zeigen, dass Journalismus und das Mediengeschäft generell viel technologiegetriebener sind, als man das im Allgemeinen wahrnimmt. Das ist uns eigentlich nicht klar. Oder denk mal ans Fernsehen. Im Jahr 98 haben wir vom Freien Radio eine Lizenz zum terrestrischen Senden via Antenne erhalten, weil bis dahin war das nicht einmal erlaubt in Österreich. Wer redet heute noch über Antennenfernsehen? Wer hat nicht einen Smart-Fernseher zu Hause stehen, wo man einfach die Apps aufruft und ich weiß gar nicht mehr, ob ich die Zeit im Bild jetzt gerade linear schaue oder ob ich sie mir 10 Minuten zeitversetzt anschaue oder die von gestern. Sich völlig aufgelöst. Aber die Technologie macht es möglich. Das Smart-TV, das Internet und die Applikationen. Und das ist etwas, das wir uns, glaube ich, noch viel öfter vor Augen führen müssen. Was Journalismus tut, ist technologiegetrieben und technologieabhängig. Und das Abhängige ist ein bisschen auch das, was uns auch skeptisch darüber nachdenken lassen sollte.
Und gerade das finde ich so spannend, da diesen Blick hinter die Kulissen. Ich war zu dem Zeitpunkt, wo ich in der APA war, ich war da so Mitte 20, das war so der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, ich weiß eh schon alles, was es zu wissen gibt über Kommunikation. Also ich war unglaublich überzeugt von mir selber.
Im Gegensatz zu jetzt. Jetzt bist du ja ein relativ demütiger Mensch geworden.
Ja, absolut. Würde ich so sagen. Aber damals habe ich gelernt, was ich alles nicht weiß über Kommunikation. Das habe ich in der APA gelernt. Wie entsteht eine Nachricht? Warum? Wieso? Dieses Gatekeeper der Nation war ja damals auch noch einer der Claims. Da hat sich viel getan. Das heißt, das ist aber auch zum journalistischen Know-how und Job-Description dazugekommen, dass du nicht nur eine technologische Affinität brauchst, sondern auch ein Know-how ganz einfach.
Ja, oder? Der Begriff der Medienkompetenz ist zumindest in sollte generell gesellschaftlich, aber zumindest in unserer Sphäre, ist schon lange abgelöst oder zumindest ergänzt worden durch Tech Literacy, also Technologiekompetenz. Und jetzt kommt natürlich, wenn wir dann bei dem Thema auch sind, AI Literacy, also KI-Kompetenz dazu. Das Wissen da nicht nur darum, wie man etwas macht, sondern auch mit welchen Mitteln und wie die zumindest in den Grundzügen funktionieren, das ist schon enorm wichtig. Genauso nämlich, wenn ich versuche zu verstehen, warum eine bestimmte Botschaft, sage ich, um es nicht Nachricht zu nennen, auf einer Social-Media-Plattform massiv nach oben gespült wird. Jetzt kann ich natürlich nicht verlangen, dass alle Kollegen und Kolleginnen den Algorithmus per se verstehen. Das können wir auch gar nicht, weil wir ihn nicht kennen. Aber sie müssen wissen, dass da Mechanismen am Werk sind, die wir nicht nachvollziehen können und die nicht transparent sind. Weil genau dieses Wissen und Einordnen ist eben Journalismus. Und das sind tatsächlich neue Skills. Das Beurteilen von Mechanismen und von Strategien im digitalen Raum die Meinungsflüsse beeinflussen. Und nicht nur beeinflussen können, sie tun es. Das ist etwas, das wir als Journalisten und Journalistinnen in den letzten 10, 15 Jahren lernen mussten.
Lernen mussten, und jetzt sind wir eigentlich mittendrin schon im Thema. Hol uns ab, Katja, weil ich werde nicht der Erste sein, der dir die Frage stellt, die stellvertretende Chefredakteurin der APA, was hast du mit KI zu tun und warum immer mehr?
Also auf der persönlichen Ebene kann man diese Frage da beantworten mit, ich bin einfach wahnsinnig neugierig, und wenn immer es was Neues gibt, dann möchte ich wissen, was dahinter steckt. Was ja auch keine schlechte Voraussetzung für eine Journalistin ist, muss man sagen. Im Rahmen meines Tätigkeitsfelds in der APA bin ich eben grundsätzlich in den vergangenen Jahren dafür zuständig gewesen, ein waches Auge zu haben auf künftige Technologietreiber, die, wie ich es jetzt beschrieben habe, unser Tun beeinflussen werden. Und das war schon seit längerem klar, nicht erst seit November 2022, dass künstliche Intelligenz und ihre Anwendung da einen bestimmenden Faktor darstellen werden. Es war noch lang nicht so. Also wir haben schon jahrelang mehr oder weniger spekulative Berichte über Roboterjournalisten gelesen, die jetzt alles machen werden. Da war weder das technisch Machbare auch nur am Horizont zu erkennen, noch wäre es irgendwie, hätte es in irgendeinem Medienhaus auf der Welt das Know-how gegeben, das umzusetzen. Ja. Aber wir in der APA, und das bin nicht ich allein, wir haben da ein tolles Team aus sehr unterschiedlichen Bereichen in der APA, die zusammen an diesen Fragen arbeiten, haben eben im Zuge unseres Auftrags oder im Rahmen unseres Auftrags uns immer wieder angeschaut, was tut sich und was heißt das für die APA, für die APA-Redaktion, für das, was wir tun, unseren Journalismus und unsere Produkte. Und als dann ChatGPT publiziert wurde, sage ich mal, und gelauncht wurde im November, das wird ja jetzt im Allgemeinen im Nachhinein so als der öffentlich wahrnehmbare KI-Urknall irgendwie beschrieben.
Das war der November 22.
Das war der erwähnte November 22. Waren wir im Gegensatz zu vielen, vielen anderen jetzt nicht komplett von den Socken, was da plötzlich super Tolles daherkommt, weil wir natürlich die Entwicklung beobachtet hatten. Wir kannten auch die Vorgängermodelle dieses GPT, also dieses großen Sprachmodells, das OpenAI, die dazugehörige Firma, publiziert hat. Es hat uns aber natürlich auch beeindruckt, der Reifegrad des Modells und auch der Reifegrad des Chatbots, also die Möglichkeit, Konversationen zu führen. Und es war klar, dass das ein bisschen so ein Tipping Point war, dass generative KI, man muss immer sagen, worüber man spricht, wenn man der KI spricht. In diesem Fall haben wir es mit generativer KI, also KI, die etwas generiert.
Würdest du das kurz erklären, vielleicht?
Mhm, bitte? Ja, also ganz generell ist eigentlich jedes Reden über KI braucht unbedingt erst die Definition, worüber man spricht. Weil KI, es muss uns bewusst sein, ist eh jetzt schon immer und überall. Also wer irgendwo einen Smart Speaker stehen hat, hat KI drin, und wer im Auto ein Navi hat, hat KI drin, etc. Das ist jetzt aber alles natürlich nicht diese Wow-KI, die wir abgefeiert haben, als ChatGPT erschienen ist, und andere Anbieter haben dann nachgezogen. Und diese Wow-KI, die uns so beeindruckt, weil sie sozusagen täuschend echt perfekte Texte produziert, die fällt in die Sparte generative KI, und darunter versteht man Modelle, sogenannte große Sprachmodelle, die gelernt haben, wie Sprache sich zusammensetzt, also aus welchen kleinen Einzelteilen jedes Wort zusammengesetzt wird und wie wahrscheinlich die Kombination dieser Wortteile ist, und die deswegen auch in der Lage ist, neue Kombinationen sehr wahrscheinlicher dieser Wortteile wieder auszuspucken und damit Texte zu generieren. Und das Gleiche im Bereich von Bild oder neuerdings auch Video. Ja. Und das ist eine andere KI als zum Beispiel eine, der ich sage, komm, ich schreibe einen Lückentext, du, liebe KI, setzt dann bestimmte Daten, die ich dir definiere, in diese Lücken ein. Das ist auch eine KI-Anwendung, auch im Journalismus, das machen wir zum Beispiel schon seit Jahren in der APA, aber die generiert nichts von allein. Ja, die gibt nur wieder, was die Journalistin oder der Journalist vorgegeben hat, und setzt die Daten an der richtigen Stelle ein. Eine andere KI ist zum Beispiel Übersetzungs-KI, die generiert in dem Sinn nicht, weil die erfindet unter Anführungszeichen nichts. Die nimmt den Eingabetext und hat gelernt auf Basis von Trainings, was die wahrscheinlichste Entsprechung in einer anderen Sprache ist. Aber da würde es niemand sagen, wow, was Google Translate mir für einen tollen Text produziert hat, weil das ist mein Text, der in eine andere Sprache ist. Und da gibt es noch sehr viele andere sozusagen Ausprägungen von künstlicher Intelligenz, aber das, worüber wir heutzutage natürlich am meisten sprechen, wenn wir KI sagen, ist, dann meinen wir, ChatGPT ist gleich großes Sprachmodell in einer Chatform, gibt es auch unterschiedliche Ausprägungen, und generiert mir etwas, Text, Bild, Video.
Katja, jetzt gehört es zu den ureigenen Aufgaben einer Journalistin, eines Journalisten, Dinge einzuordnen, richtig einzuordnen. Das heißt, du hast gerade gesagt, ihr wart vorbereitet auch auf das Thema, auch vor dem Hintergrund der digitalen Kompetenz, die ihr mittlerweile mitbringen müsst in eurem Job. Aber ganz konkret, wie hat KI eure Arbeitsweise verändert? Hat es das überhaupt und welche Anwendungen nutzt ihr wie im Newsroom?
Im APA Newsroom nutzen wir generative KI, wie ich sie gerade beschrieben habe, derzeit noch gar nicht. Wir entwickeln gerade unsere eigene Plattform, wo wir ganz unterschiedliche, sehr konkrete und vor allem sehr abgegrenzte Anwendungsfälle für KI im redaktionellen Workflow umsetzen. Das ist demnächst auch tatsächlich live und anzuschauen, aber wir nutzen es noch nicht. Und das hat einen Grund. Und der Grund ist, die Art, wie wir arbeiten. Also ich gebe ein sehr plakatives Beispiel. Sehr viele Kollegen und Kolleginnen, sowohl bei uns als auch in anderen Medienhäusern und generell auch in anderen Bereichen, haben die Vorstellung und haben das auch ausprobiert, dass man ja sehr einfach auch aus einer Presseaussendung eines Unternehmens oder einer Institution einen Nachrichtenartikel schreiben lassen könnte. Weil, seien wir uns ehrlich, wenn das eine durchschnittliche Presseaussendung ist, in der einige Fakten von einer glaubwürdigen Quelle mitgeteilt werden, so ein Klassiker wäre eine Agrarpresseaussendung über die Kartoffelernte 2023. Ja, da steht halt drin, dass so und so viel, also sehr viele Kartoffeln geerntet wurden und welche Sorten das waren. Ja.
Oder von einer Bilanz-PK zum Beispiel.
Ja, Bilanz-PK ist schon wieder ein bisschen anders, würde ich sagen. Also bei der Kartoffelernte brauche ich jetzt nicht als Journalistin jede einzelne der Zahlen, die von dieser Agrargemeinschaft veröffentlicht wird, hinterfragen oder gegenchecken oder auf Plausibilität checken. Ich nehme ihnen ab, dass sie so und so viele Säcke Kartoffeln verkauft haben. Und deswegen könnte man ja meinen, das ist eine Geschichte, die relativ wenig sozusagen journalistischen Aufwand on top erfordert. Wir sind der Ansicht, es ist relevant für die Öffentlichkeit zu erfahren, wie viele Kartoffeln in Österreich geerntet wurden. Warum gebe ich das nicht dem großen Sprachmodell, dem ich einen Prompt geschrieben habe, schreibe mir aus dieser Presseaussendung einen Nachrichtenartikel, der diesen und diesen Kriterien entspricht. Und das ginge. Manchmal haut es halt daneben. Und das ist genau das Problem. Wir sind der Ansicht, dass der Output von generativer KI, also Modellen wie ChatGPT, GPT, aber auch anderen Konkurrenzmodellen, grundsätzlich immer komplett noch einmal Fakten gecheckt werden muss. Wir wissen, dass diese Modelle zum Halluzinieren, wie es so schön heißt, neigen. Es ist eigentlich nicht schön. Es gibt auch mittlerweile eher die Tendenz, es Confabulation zu nennen. Also ein bisschen, die fabuliert sich was zusammen, die Maschine. Es kann einfach passieren, dass mit ihnen langen Artikel über Äpfelernte ausspuckt und zwischendurch ist plötzlich eine Erdbeere. Ist unwahrscheinlich, aber ist da. Deswegen muss ich auf jeden Fall den Output dieser Maschine auf die Erdbeere, also muss schauen, dass ich, wenn da eine Erdbeere drin ist, die finde. Und dann frage ich mich, was der Mehrwert sein sollte, journalistische Arbeit, nämlich das Verfassen dieses Artikels, auszulagern an die Maschine und den Journalisten quasi zum Gegenchecker der Maschine zu degradieren, weil nichts anderes wäre es. Zumal wir in der APA so gut und so schnell sind, dass wir diese Geschichte wahrscheinlich ungefähr genauso schnell in eine echte Geschichte umwandeln wie die Maschine. Ohne die Notwendigkeit, dass da zufällig eine Erdbeere drin ist.
Ja. Danke dir für das sehr plakative Beispiel und auch für den Sager, den Journalist, die Journalistin zum Gegenchecker der Maschine zu triggern, weil ich glaube, genau darum geht es und da kommt von dir, auch Journalismus durchaus selbstbewusster sein. Journalismus ist nicht niederzuschreiben oder ausschließlich niederzuschreiben. Ja. Lass uns einmal in einen Sager kurz reinhören, den ich für heute vorbereitet habe.
Wahrscheinlich wird Ihre Arbeit, aber Gott sei Dank ohnehin bald von künstlicher Intelligenz übernommen. 2023 war das Jahr 1 mit ChatGPT und viele setzen ja alles auf künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz wird bald alles erledigen, glauben die Menschen. Ich glaube es nicht. Mir erscheint das unlogisch, denn wenn künstliche Intelligenz wirklich so intelligent ist, wie viele glauben, dann wird sie die Arbeit uns überlassen.
Das war der Jahresrückblick 2023 vom deutschen Kabarettisten Dieter Nuhr. Egal, ob man den jetzt mag oder nicht, aber nur dieser Saga, der Hype war vielleicht ein bisschen zu massiv, oder? Und grundsätzlich, ohne jetzt zu selbstbewusst zu sein, weil da haben wir halt auch schon drüber geredet, ich war auch schon zu selbstbewusst in gewissen Phasen. Über unsere Jobs brauchen wir uns noch keine Gedanken machen, oder Katja?
Also erste Frage, ja, der Hype war natürlich zu massiv und der Hype war in Teilen noch bestürzend dumm, das muss man ganz deutlich so sagen. Kommt immer noch wieder vor, auch. das behauptet wird, weil da eine Maschine plausibel klingende Texte ausspuckt, braucht man den und den und den Beruf nicht mehr. Mittlerweile nehme ich es unaufgeregt schulterzuckend zur Kenntnis, weil wir wissen, es ist anders. Ich glaube allerdings trotzdem, und das ist eine Erkenntnis, zu der ich erst in den Monaten schon langsam so gekommen bin, dass KI nicht heute, nicht morgen, nicht nächstes Jahr, vielleicht in 5 Jahren, auf jeden Fall in 15 Jahren unsere Jobs, deinen und meinen und andere, fundamental und ich glaube mal einfach systemisch verändert haben wird. Okay, futur exakt. Vielleicht kurz erklären, was ich damit meine. Derzeit reden wir, auch ich, auch die APA, immer gern davon, dass wir KI-Anwendungen an bestimmten Punkten, wo sie sinnvoll sind, einsetzen. Und das wird das Bild des Werkzeugs erzeugt. Das mache ich selber auch immer. Ich sage, naja, ich muss mir überlegen, was will ich tun. Mein Lieblingsbeispiel ist, will ich meinen Wandkratzbaum an die Wand bohren, dann brauche ich eine Bohrmaschine und keinen Hammer. Und deswegen muss ich um die Werkzeuge Bescheid wissen. Ich muss wissen, was will ich tun und das richtige Werkzeug einsetzen. Und das stimmt auch, so machen wir es ja auch. Wir wissen, das Werkzeug ist nicht geeignet, um journalistische Artikel zu verfassen. Wir wissen, das Werkzeug ist super geeignet, wenn wir es dafür herrichten, um zum Beispiel Fehler in unseren Geschichten zu finden, die der beste Lektor nicht findet, weil es ja nichts überliest. Und so setzen wir das um. Wir sagen, wir verwenden generative KI ab demnächst, nämlich wenn wir fertig sind mit unserem News Assistant, das ist unsere neue Oberfläche, an der wir arbeiten, modifizierend, das heißt am Anfang steht das journalistische Werk, um es jetzt ein bisschen pathetisch zu sagen, und assistierend, nämlich bei genau diesen Jobs, die da jetzt gerade in dem Ausschnitt angesprochen wurden, die nicht einmal die Maschine machen will, ja, das wäre bei uns sowas wie Zahlen aus einem Text in eine Tabelle übertragen, das ist nicht journalistisch. Ja. Zum Glück ist es der Maschine wurscht, der ist nicht fad, das übertragen wir ihr. Also assistierend, modifizierend, assistierend, Werkzeug, hier ein Nagel und dort ein Bohrer. Das ist zwar schön, aber ich glaube, auf die Dauer wird das so nicht bleiben. Ich glaube, dass die Veränderungen, wie wir Informationen verarbeiten und wie wir Informationen vermitteln, durch KI so tiefgreifend sein werden, dass wir uns in 15 Jahren einmal anschauen werden, was wurde eigentlich aus dem, was wir als Journalisten und Journalistin machen. Ich kann noch nicht sagen, wo es hingeht, aber das wird eine systemische Veränderung, keine punktuelle. Das wird eigentlich das, was, ich sage, das Internet für die Geschäftsmodelle von Journalismus und Kommunikation gebracht hat, wird jetzt KI, glaube ich, fürs journalistische Tun bringen. Ich persönlich als Journalistin habe da weder Angst noch freue ich mich drauf. Wir müssen halt schauen, dass sie das auch mitgestalten. Klug. Ja.
Wir müssen schauen, dass wir das mitgestalten. Danke dir. Du hast gesagt, assistierend, modifizierend. Ich glaube, dass wir in der Agentur auch sehr früh dran waren, damit zu experimentieren. Ich habe sehr früh gesagt, hey, ich glaube, dass das unsere Jobs noch zum jetzigen Zeitpunkt attraktiver macht, weil genau diese Tätigkeiten, die du gesagt hast, wegfallen, weil du in gewissen Situationen nicht mehr beim weißen Blattl Papier anfängst oder das nochmal gegenchecken kannst. Also das macht unsere Jobs jetzt attraktiver. Ich wollte es einfach probieren, ich kann mich erinnern, ich habe meinen ersten Pressetext damit schreiben lassen. Ich glaube, es war der März 2023. Ich bin spät von einer Veranstaltung heimgekommen und habe gewusst, der muss morgen fertig sein, jetzt probiere ich das doch einmal aus. Abgesehen davon, dass ich doch dann 45 Minuten das eingegeben habe, was ich die letzten 12 Jahre, wo ich diesen Kunden schon begleite, an Know-how angesammelt habe, war ich beeindruckt vom Ergebnis. Aber gleichzeitig waren da solche Schnitzer drinnen, wenn ich dieses Know-how nicht gehabt hätte von den letzten 12 Jahren und das so an den Kunden gegangen wäre, wäre das ein richtiger Schuss ins Knie gewesen. Also das war so meine erste Erfahrung. Kannst du uns noch ein paar Beispiele geben? Was sind denn diese Punkte, wo du sagst, hier ein bisschen, da ein bisschen, vielleicht auch vor dem Hintergrund, es steht uns ein Superwahljahr bevor, wo das Thema KI-Fake News immer wieder im selben Atemzug genannt wird?
Ja, auf den Aspekt komme ich dann gleich zu sprechen, aber ein ganz konkretes Beispiel aus der Medienpraxis wäre zum Beispiel, dass ein Medienhaus, das seine Strategien abklopft und weiterentwickelt, um registrierte User und Userinnen zu erreichen, um Abo-Abschlüsse zu steigern und um generell die Media-Time auf der eigenen Plattform zu erhöhen, experimentiert zum Beispiel mit unterschiedlichen Zwischentiteln, unterschiedlichen Überschriften, macht ein AB-Testing, wie auch immer. Also das ist ja mittlerweile, ich sage zum Glück, in der deutschsprachigen Medienlandschaft auch angekommen, dass man da halt wirklich Audience Development als Strategie anwendet und lässt sich einfach entsprechende Titelvarianten, Zwischentitelvarianten vorschlagen, sucht dann die aus, die man fürs AB-Testing tatsächlich einsetzen möchte und voilà. Ja. Weil das ist etwas, ich meine, einen Titel zu schreiben ist oft journalistisch erfüllend, 10 Varianten dieses Titels zu schreiben ist dann vielleicht schon wieder, ich meine, die Geschichte ist draußen, ja, wie oft soll ich mir noch eine andere Beschreibung im Titelform dafür überlegen, ist genau dieser Punkt, ich sage immer, weil ich vorhin gesagt habe, der Maschine ist nicht fad, der Mensch langweilt sich schnell, dieses kreative Momentum am Anfang, das ist dann aber auch abgehakt, ja, noch neunmal genauso kreativ sein zum gleichen Thema ist nicht mehr kreativ, der Maschine ist das wurscht, die langweilt sich nicht. Ja. Das sind so Beispiele, also Titelvarianten ist etwas, das wir ganz konkret umgesetzt haben schon, immer Vorschläge, ganz wichtig, in unserer APA-KI-Strategie, die wir Trusted AI nennen, da sind ein paar Leitlinien bombenfest verankert und einer ist nicht nur Human in the Loop, sondern Human in Control. Das letzte Wort hat der Mensch, in unserem Fall der Journalist.
Human in Control, ja. Wichtiges Stichwort da, ja.
Also die Maschine darf vorschlagen, was sie will, aber wir sagen immer noch, ob das jetzt verwendet wird und wir schauen nochmal drüber. Also das Vier-Augen-Prinzip einer Qualitätsredaktion auch ins digitale Zeitalter oder ins KI-Zeitalter transponiert. Das zweite ist relativ simpel, eine Kürzung von einem längeren Text in einen etwas kürzeren, ja, also eine Textversion. Das kann man sehr gut prompten, wenn man denn sehr gut prompten kann. Das muss man auch sagen, ich habe schmunzeln müssen, wie du gesagt hast, du bist eine Dreiviertelstunde gesessen und hast erstmal der Maschine die Anweisungen genau mit den Details vorgegeben. Also mein Albtraum ist ja eine Redaktion, wo alle Leute nicht mehr Artikel schreiben, sondern prompten, mhm. ja, und mit KIs chatten. Also auch das wäre nicht zielführend. Das ist wirklich nicht trivial. Jeder und jede hat wahrscheinlich mal einen Prompt ausprobiert, hat super funktioniert. Aber wie oft hat der dann noch super funktioniert? Wie skalierbar ist das? Gar nicht. Spoiler. Das ist wahnsinnig viel Aufwand. Ein Industrieprompt, der auf Knopfdruck immer dasselbe gute Ergebnis bringt. Das haben wir jetzt eben entwickelt für Kürzung zum Beispiel. Einfach so sagen, T-Shirt-Size. Ja. Ich habe hier einen langen Text, mache ihn mir ganz kurz oder mittellang. Super. Geht der Mensch schon mal drüber, ob nicht eh eine Erdbeere drin versteckt ist oder so.
Und super Beispiel, ja. Weil bei uns vielleicht auf Agenturseite, so und die Presseersendung, die habe ich jetzt geschrieben, aber da soll noch ein Blogbeitrag draus werden und heruntergebrochen nur ein LinkedIn-Posting.
Ja. Modifizierend.
Modifiziere, mhm. mache einen ersten Aufschlag,
ja. Okay. Genau. Social Media Posts, Klassiker. Ne? Mhm. Also diese Modelle neigen leider ein bisschen zu, ich sage immer, zur Emoji-Diarrhoe. Also man muss dann noch meistens noch ein paar Emojis raustun. Aber also aus einer Presseaussendung oder auch aus einer Geschichte einer journalistischen für die Social Media Promotion dieses journalistischen Contents Social Media Beiträge sich vorschlagen zu lassen von der Maschine, ja, geschenkt. Das, ja. Aber Superwahl, ja, und Fake News. Das ist etwas, das ich wahrscheinlich vorher auch noch ein bisschen zu kurz gestreift habe. Du hast es erwähnt, 2017 ist Fake News sozusagen offiziell in den deutschen Sprachschatz übergegangen. Es gibt einen Linguistenverein, der jedes Jahr den Anglizismus des Jahres prämiert und das wurde 2017 auch das Wort Fake News, nämlich aufgrund der schönen Beschreibung, dass es sich hier um gefälschte Nachrichten im Gegensatz zur Falschnachricht, gefälschte Nachricht mit der Absicht zu täuschen handelt. Ist logischerweise 2016 zu uns aus den USA rübergeschwappt, wir erinnern uns, Trump wurde gewählt. Dann hatten wir 2017 Wahlen, in Deutschland gab es Wahlen, in Frankreich gab es Wahlen und damit war das Phänomen bei uns angekommen. Wir haben seitdem sukzessive in der APA haben wir am Ausbau unserer Verification-Abteilung, wir haben eine eigene Abteilung im Newsroom gegründet, die sich permanent die aktuell nötigen Skills aneignet, um Strategien der digitalen Desinformation demaskieren zu können. Und das ist wirklich etwas, wo man permanent neu lernen muss. Und das sind bei uns auch die Kollegen und Kolleginnen, die am ehesten in der Lage sind, auch mit KI-Hilfe gefälschte, digital verbreitete Informationen zu debunken, wie es so schön heißt. Eigentlich ist es nicht so schön. Es ist nur im Fall von Fake News, finde ich die KI unter Anführungszeichen Hysterie manchmal noch ein bisschen weniger gerechtfertigt, weil ehrlich gesagt, manipulierte Bilder gab es früher auch schon. Natürlich ist es jetzt einfach leicht, das ja viel davon zu machen. Vielleicht wären es die Trollfabriken noch billiger, könnte man jetzt böse sagen. Also es gibt ja diverse Studien, wie viel Prozent der Twitter-Kommentare eh schon von Bots kommen, wie auch immer. Ich muss sagen, aus journalistischer Sicht ist es mir fast wurscht, ob eine KI oder ein Photoshop jetzt hier ein falsches Bild erzeugt. Aber ja, die Frequenz nimmt natürlich zu, die Masse wird mehr.
Ich glaube auch wichtig, nochmal, entschuldige, dass du das gesagt hast, grundsätzlich nichts Neues. Es geht darum, es ist vielleicht einfacher, leichter verfügbar und mehr schlichtweg, oder?
Ja, ich meine diese Dinge wie gerade im Bereich der Audio-KI, wo wir jetzt auch immer wieder von Betrugsfällen hören, dass Stimmen täuschend echt imitiert werden. Ja, da werden wir einige Beispiele sehen, die uns Schaudern machen. Ich denke nur, aus journalistischer Sicht ist die Herausforderung tatsächlich zu schauen, dass man die Skills hat, das auch wirklich weiterhin entlarven zu können, beziehungsweise dafür zu sorgen, wenn es keine Tools gibt, die uns dabei helfen, diese Skills zu entwickeln, darauf hinzuweisen. Also das grundsätzliche kritische Hinterfragen von Informationen, die uns erreichen, nämlich das, kann das überhaupt sein? Das ist ja unser ureigenster Job. Ich war ja auch, Ironie am Rande, relativ lang dagegen, dass wir eine eigene Verification-Abteilung machen mit einem Verification-Officer, der das wirklich ganz spezialisiert ist, weil ich gesagt habe, naja, Faktencheck und Gegencheck, das ist unser tägliches Brot. Wurde natürlich eines Besseren belehrt, weil das ist teilweise so spezialisiert, dass auch wir immer wieder mit Sujets kommen, die wir zum Beispiel im Zuge einer beginnenden Wahlkampfauseinandersetzung durchaus auch sehen auf Social Media und sagen, was meinst du, KI generiert oder echt oder so, ja. Weil gerade in der politischen Kommunikation ist da, kann das Potenzial da tatsächlich Bilder in den Köpfen der Gesellschaft und damit letztendlich der Wählerinnen und Wähler zu erzeugen, die der Realität nicht entsprechen, das kann schon schädlich sein, das muss man ganz deutlich sagen. Ja. Und da haben wir auch schon das eine oder andere Beispiel gesehen.
Und wo man wieder beim Berufsbild des Journalisten, der Journalistin sein, das sich weiterentwickelt hat, wo ich viel mitbringen muss. Katja, du bist lang dabei. Die Technologin in dir, die Journalistin in dir, die dich zu dem machen, der du bist, nämlich neugierig und ehrgeizig und verdammt gut in deinem Job. Ich darf das sagen, ich kenne dich und weiß das. Du hast das Wort selber gerade gesagt, Stichwort Gesellschaft. Was sagt denn der Mensch in dir? Weil ich glaube schon, dass wir in unserer eigenen Kommunikationsbubble und Medienbubble auch sein. Ist unsere Gesellschaft reif für KI? Und wenn ja, wenn nein, wo müssen wir die Hebel ansetzen?
Das ist jetzt die Pessimistin in mir, ehrlich gesagt. Die hast du jetzt getriggert. Wäre ich diplomatisch, würde ich erst auf diese Frage weder mit Ja noch mit Nein antworten, sondern würde irgendwas sagen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, nein, die Gesellschaft ist nicht reif dafür. Nur die Gesellschaft war schon für Social Media nicht reif. Die Gesellschaft war eigentlich schon für Facebook nicht reif. Und die Frage ist, ob die Gesellschaft für Medienvielfalt reif war. Also man muss jetzt, die Gesellschaft ist ein äußerst problematischer Begriff in diesem Zusammenhang. Ja. Und warum ich pessimistisch bin in dieser Hinsicht, ist ein Beispiel, das ich eh schon öfter und gebracht habe, das ich gerne bringe, ist nämlich, wenn wir jetzt immer wieder auch lesen, dass große Sprachmodelle ChatGPT eine Demokratisierung der KI bringen, weil jetzt kann sie jeder verwenden. Hurra, hurra, hurra. Dann denke ich leider halt zurück, als Social Media, Web 2.0 zuerst und dann Social Media entstanden sind und alle sich ganz schrecklich gefreut haben über die Demokratisierung des Internets, weil jetzt kann jeder alles sagen und die freie Meinungsäußerung ist wirklich Realität. Da haben wir uns urgefreut und was haben wir gekriegt? Gesetze gegen Hass im Netz. Und das ist traurig und das ist schade, aber so ticken wir halt alle miteinander als die Gesellschaft. Nur du und ich, wir ticken nicht so, wir sind die Guten, das wissen wir.
Und in unserer Bubble.
Und in unserer Bubble, und das ist sicher ein Thema, aber wir wissen immerhin, dass wir in einer Bubble sind, weißt du, und das ist eigentlich auch schon viel wert. Mhm. Und was ich auch gerne sage, und das werde ich weiterhin sagen, ist, dass wir als Journalisten und Journalistinnen konkret jetzt eigentlich nur weiter das tun können, weswegen Leute wie ich Journalistin geworden sind. Nämlich irgendwie das, was man kann, dazu beitragen, dass die Gesellschaft doch ein Stück weit informierter ist, als bevor ich das gemacht habe, was ich tun kann. Also dieser Grundansatz, man macht Journalismus und man verbreitet journalistische, gesicherte Informationen, verlässliche Informationen, weil man beitragen möchte zu einem informierten öffentlichen Diskurs, man beitragen möchte zu einer Gesellschaft, die informierte Entscheidungen trifft. Daran hat sich ja auch nichts geändert. Ja. Und wo ich auch nicht hineinverfallen möchte, ist, dass bis Social Media und bis KI war alles super und nur seitdem geht alles den Bach runter, weil die Leute zu blöd sind, das zu kapieren. Also so kann man es auch nicht erzählen.
Danke dir dafür, für diese Klarheit, Katja. Ein gesetzlicher Eckpfeiler, der jetzt auch eingeschlagen worden ist, ohne dass wir jetzt zu sehr ins Detail gehen, der AI Act, Katja. Richtiger Aufschlag?
Also grundsätzlich ist es wirklich erfreulich, dass die europäischen Staaten, die in der EU gemeinsam vertreten sind, sich hier zu einem Act in dieser Tragweite bekannt haben und den auf den Boden gebracht haben. Das sehe ich auch wirklich aus demokratiepolitischer Sicht als ein Best Practice an. Der hat zwei Jahre gedauert und der wurde dann ein bisschen übertriebelt, eben auch von den jüngsten Entwicklungen mit generative KI, aber das wurde eingearbeitet und ich meine, das ist State of the Art im Bereich Regulierungsrahmen für eine neue Technologie. Ich glaube nicht, dass jemals etwas so schnell passiert ist im Bereich Technologie wie der. Inhaltlich, ja, da gibt es tatsächlich bei uns weitaus Berufenere, die sich dazu gut äußern können, aber Allein die Tatsache, dass wir jetzt einmal ein Basisregelwerk haben, das grundsätzlich auch jetzt nicht davon ausgeht, dass etwas pfui ist oder etwas hui ist, sondern dass er einfach sagt, es braucht hier eine Risikoklassifizierung, also dieser risikobasierte Ansatz. Es gibt Dinge, die gehen einfach nicht, die sind gesellschaftlich, nämlich hochrisikobehaftet. Das wollen wir nicht in unseren Gesellschaften, in unseren europäischen. Das ist extrem begrüßenswert. Wie sich es im Detail dann in auch den nationalen Ausformungen und Umsetzungen darstellen wird, da bin ich sehr gespannt. Wir reden ja seit Jahren eben über die Frage, wie muss man das regulieren, was braucht es für Gesetze? Gerade im Medienbereich und im Journalismusbereich immer besonders heikel. Wir haben nicht gern, wenn man uns zu viel verbietet. Da bin ich gespannt und wie schnell das geht. Praktisch alle Staaten haben ja erstmal abgewartet, was jetzt mit dem AI-Act wirklich passiert. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Österreich wird so schnell nicht gehen, glaube ich, weil wir haben jetzt erstmal Wahlen, dann haben wir eine Regierungsbildung und dann haben wir eine neue Regierung und dann die ein Regierungsprogramm haben. Und ich freue mich schon sehr auf die Stunde, in der das neue Regierungsprogramm publiziert werden wird, was da zum Thema KI drinstehen wird. Bin ich sehr gespannt.
Es wird einen langen Atem brauchen.
Ja, das glaube ich schon.
Liebe Katja, vielen Dank für den Blick hinter die Kulissen, für die Klarheit. Ich wiederhole mich. Und auch vielen Dank, dass wir das heute machen. Wir haben auch ein bisschen einen langen Atem gebraucht. Wir haben den Termin zweimal verschoben. Umso mehr sage ich danke, dass du heute da bist, weil jetzt darf ich das verraten. Wir nehmen heute auf am 21. März und es ist dein Geburtstag. Happy Birthday, liebe Katja. Und es freut mich umso mehr, dass du da bei mir vorbeischaust auf der Fluchtachter.
Danke, ich meine, du warst sehr freundlich. Den Termin haben wir nicht unbedingt zweimal verschoben. Ich habe ihn einmal verschwitzt, aber... Dafür habe ich mich dann an meinem Geburtstag gerne mit dir getroffen.
Vielen Dank. Aber ich möchte beim langen Atem bleiben, Katja. Eine Leidenschaft, die uns verbindet, wobei du spielst in einer anderen Liga, wie ist das Rennradlfahren, wo es auch einen langen Atem braucht. Aber wir sind alle beide, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eine ziemliche Prinzessin. Also ich fahre nur kurz. Also erst, wenn es wieder warm draußen ist. Das verbindet uns, glaube ich. Oder hast du schon ein paar Outdoor-Kilometer heuer?
Same hier grundsätzlich. Also ich bin interessanterweise ja ein Wintermensch. Ich liebe Winter und ich liebe Sport in der Kälte. Aber da gehe ich bitte langlaufen und zwar Skating, also schnell.
Du warst in Lappland und also du machst das schon, also nicht nur so ein bisschen.
Ja, ich mache das gerne. Es ist halt jedes Jahr ein bisschen schwieriger, weil die Klimakatastrophe ist Realität und das merken wir auf den Loipen vor allem. Ja, im Winter bin ich auf der Loipe, wenn es eine gibt. Aber ich ziehe mir sicher nicht 5 Schichten, irgendwie dirndl mich sicher nicht an mit 5 Schichten Gore-Tex und haue mich aufs Radl und dann friere mir erst die Hände und die Füße ab. Nein, kurz oder allenfalls Windjacke drüber. Ich habe tatsächlich meine ersten Outdoor-Kilometer diese Woche gemacht. Das waren aber sehr maue. Einmal die Donau rauf und runter.
Ich fahre total gerne im Weinviertel. Das magst du gar nicht, glaube ich, gell?
Nein, aber ich möchte jetzt nicht das Weinviertel beleidigen. Es gefällt mir einfach nicht. Ich fühle mich wohler im Wienerwald. Ich mag auch gerne Hügel und Berge. Und also im Wienerwald kann ich, wenn ich von zu Hause, ich wohne im 6. Bezirk, losfahre, dann kann ich relativ easy eine Runde zusammenbasteln, wo ich nicht ewig unterwegs bin und über 1000 Höhenmeter habe. Und das ist natürlich ein Traum. Das ist auch einer der Gründe, warum ich so gerne in Wien lebe, muss ich sagen.
Jetzt sind wir aber schon dabei, warum die Katja richtig gut ist. Also ich muss es mit meinen 90 Kilo auf der Ebene machen. Du bist eine Bergziege und du hast, ich glaube, es steht ein Rennen am Programm heuer, oder? Wettkampfmäßig hast du schon einiges gemacht. Was steht heuer am Programm?
Ich bin nicht ganz so ambitioniert, wie du es darstellst, glaube ich. Aber was ich jedes Jahr mache, und das mache ich auch heuer, und da freue ich mich sehr drauf, ist, dass ich am Pfingstmontag in Friesland die sogenannte Elf-Städte-Tour fahre. Das ist eine sehr traditionsreiche, ein Radrennen ohne Sieger, sage ich mal. Also man muss einfach ankommen bis Mitternacht durch die 11 friesischen Städte. Das sind 240 Kilometer an einem Tag. Wir werden heuer um 5.10 Uhr starten.
240?
Ja.
Ja, das ist schon...
Genau. Und das ist super. Man kriegt man eine schöne Finisher-Medaille und es ist einfach ein Wahnsinns-Event. Ganz Friesland ist auf den Beinen. In jedem Dorf gibt es Party und es radeln insgesamt 15.000 Menschen mit. Also das ist wirklich toll. Und was ich auch mache, ist heuer zum ersten Mal mit diesem sehr sympathischen Verein Herz bewegt, die jedes Jahr ein Charity-Radeln machen und Geld für herzkranke Kinder in Schwellenländern sammeln. Da radeln wir am 8. Juni. Und am 7. Juni, also jedenfalls am Samstag vor der EU-Wahl, was mir ein bisschen das Kopfzerbrechen macht, weil ich am Wahlsonntag sehr müde sein werde, radeln wir von Passau nach Wien. Das sind dann 310 Kilometer.
Ich wollte gerade sagen, das sind aber dann über 300, gell?
Genau. Also das sind die beiden Events, die ich mir heuer vorgenommen habe. Und ansonsten hier eine kleine Radreise und dort eine kleine Radreise. Und den Glockner möchte ich endlich fahren, den bin ich noch
nicht gefahren. Bist du noch gar nicht gefahren? Nein. Wolltest du nicht den Ötztaler
fahren? Nein, das ist dann doch ein Tick zu steil für mich.
Ich bin ja manchmal sehr großspurig und sage dann, na, gehen wir mal Radl fahren. Wir haben das auch schon ein paar Mal gesagt. Ja. Gell? Aber ich glaube, da muss ich noch ein paar Kilometer sammeln.
Das glaube ich nicht. Ich habe mir deine Strava-Zeiten angeschaut.
Nein, ich bin nicht mehr auf Strava, weil mir das völlig fertig gemacht hat, wenn ich sehe, wie viele andere Radl fahren gehen und teilweise, was sage ich mir, sind die mit dem Moped gefahren. Nein, wie gesagt, ich muss es mit der Kraft machen, weil ich habe keine Ausdauer.
Ja, ich habe irgendein Segment, sonst habe ich das nicht, wo ich das Live-Segment am Garmin aktiviert habe. Und da wird ja dann oft zufällig einer der Strava-Follower ausgewählt. Und irgendwann hat mir mal auf der Sophienalpe der Garmin gesagt, dass das du in der und der Zeit geschafft hast. Und ich habe gesagt, bist du wahnsinnig? Was ist denn mit E-Bike raufgefahren?
Nein, es muss ja eben ein Stück gewesen sein.
Liebe, dann schauen wir mal.
Aber das machen wir. Liebe Katja, danke, dass du dir Zeit genommen hast an deinem Geburtstag und uns ein bisschen mitgenommen hast. Und wir holen das nach. Wir fahren eine Runde.
Super, freue mich schon.
Danke dir.
Auf ein Fluchtachterl.